Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Warum deine Organe an Leistung verlieren? Ganz einfach. Wenn die Kommunikation zwischen Peptiden und DNA abbricht, stellt die Zelle die Produktion lebenswichtiger Proteine ein, das Organ altert. Bioregulatoren lösen das, indem sie die Signalübertragung wiederherstellen. Sobald das Peptid den Zellkern erreicht, wird die Produktion körpereigener Proteine reaktiviert. Deine Organe arbeiten wieder nach ihrem ursprünglichen genetischen Protokoll. Das ist der Unterschied zwischen dem bloßen Zuführen von Nährstoffen und der echten Reaktivierung deiner Zellfunktion. Bestelle jetzt auf peptide-bioregulator.com und erhalte mit dem Code PODCAST10 10% auf alle Produkte.
Vor dem Anfang dieser Folge ein kurzer Hinweis auf das Ende. Dort gibt's einen Beitrag aus dem Lexikon von Lila Quantum Tech. Da geht's um Studien, Alltagsrelevanz und andere Aspekte, die von besonderem Interesse für Biohacker sind. Aber jetzt widmen wir uns mal dem Anfang. Los geht's mit der neuen Folge der Biohacking-Praxis. Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan und hallo liebe Simone Komhofer. Es ist schier unglaublich, es ist schon wieder so lang her, aber wir haben es geschafft, trotz all der mannigfaltigen anderen Verpflichtungen, die Frau, die mehr oder minder den Damen aller Munde gebracht hat, sie ist wieder da und ich freue mich wahnsinnig. Liebe Simone, danke, dass du dir Zeit nimmst, uns mal wieder zu besuchen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, meine zwei liebsten Biohacker wieder mal quasi gemeinsam vor die Kamera zu bringen oder vor das Mikro.
Das ist eigentlich der zweite Grund, warum wir dich eingeladen haben, weil wir von dir hören wollen, dass wir deine beiden liebsten Biohacker sind. Aber es gibt noch einen vorgeschobenen Grund, nämlich dass du uns erzählst, was seit deinem letzten Auftritt in der Biohacking-Praxis Neues sich bei uns im Darm getan hat und vielleicht auch im Mund. Du warst im Juni 25 das letzte Mal da. All diejenigen, die die beiden ersten Folgen mit der Simone nicht gehört haben, es sind zwei legendäre Folgen und wir ersuchen, sie nachzuhören. Übrigens auch beim zweiten und dritten Mal hören, wurde mir gesagt, entdeckt man immer wieder Nuggets noch. Also diese
Easter
Folgen
Eggs.
Sind... So, 10 Punkte. Hast du gesagt im Vorgespräch. Weil ich habe gesagt, Simone, komm einfach, ist wurscht, was du uns erzählen willst. Sag uns einfach, was hat's Neues, was gibt's Neues im Mikrobiom-Thema. Das gibt ungefähr 10 Themen, die du uns gerne servieren möchtest. Und ich habe sie jetzt ein bisschen zusammengefasst aus deinem Skriptum. Erstens, wir sollten Zähneputzen neu denken. Zweitens, unser Geschmackssinn macht uns dick. Drittens, wir können uns das Ozempic selber basteln. Viertens, Designerbakterien sind eine Art Supermänner im Mikrobiom. Sie können sogar Medikamente ersetzen. Fünftens, es gibt neue Erkenntnisse über das Zusammenspiel von Darm und Hirn, Stichwort Verhalten und Stimmung. Sechstens, es gibt neue Alternativen zum Antibiotikum, die heißen CRISPR. Siebtens, das Mikrobiom hilft, mit Mikroplastik fertig zu werden. Achtens, es gibt einen Zusammenhang zwischen Schultransplantation und Krebs. Neuntens, wir wissen jetzt mehr als vor 9 Monaten über den Zusammenhang von Mikrobiom, Epigenetik und Genetik. Und zehntens, es gibt einen Begriff namens Proteomik, den ich zum ersten Mal gehört habe in der Vorbereitung des Gesprächs. Das ist eine Art Epigenetik auf Steroiden. So, und damit wir jetzt nicht zu viel Zeit verlieren, 10 Themen und wir sollten nicht viel über eine Stunde kommen. Das heißt pro Thema 6 oder 7 Minuten und ich sehe an deinem Gesicht, du schaust aus, als hättest du gerade eine Zitrone essen müssen, weil du sagst, in 7 Minuten bin ich ja gerade mal mit dem Wichtigsten fertig.
Okay, bing, die Zeit läuft.
Wir sollten Zähneputzen neu denken, Simone.
Ja, also über das orale Mikrobiom haben wir in der letzten Folge schon ganz viel gesprochen und nach dem wissen wir auch, dass das mein absolutes Lieblingsthema auch in der Forschung ist, das heißt, die Besiedelung des Mundraums. Ja, wir haben im Mundraum ganz schön viele Bakterien. Das ist das zweitgrößte Habitat nach dem Darm. Und wir wissen mittlerweile auch ziemlich genau, dass Karies eigentlich kein Hygieneproblem ist, sondern ein Ökosystemproblem. Das heißt, die klassische Zahnmedizin hat Karies als mehr oder weniger Verschmutzungsproblem als Konzept dargestellt. Plaque ist schmutzig, Putzen entfernt Schmutz, saubere Zähne bekommen keinen Karies. Aber so einfach ist das halt nicht, weil es geht wirklich um die Zusammensetzung der Bakterien in deinem Mundraum. Und das ist einerseits ein bisschen genetisch bedingt. Dann ist es natürlich ganz viel Epigenetik, das heißt unser Lebensstil. Wie ernähren wir uns, wie viel Stress haben wir und so weiter. Und man hat mittlerweile sehr gut herausgefunden, dass Zähneputzen enorm wichtig ist. Das wissen wir alle seit ganz langer Zeit, das Abtragen des Biofilms mechanisch. Aber es verändert nicht, welche Bakterien quasi den Biofilm immer wieder neu aufbauen. Wer genetisch oder durch frühe Kolonisation zum Beispiel dieses Ökosystem prägt. Und wenn wir einfach nur putzen, dann quasi wird sich im Nachhinein wahrscheinlich dasselbe, möglicherweise kariogene Biofilm wieder aufbauen. Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum manche Menschen trotz sehr guter Zahnhygiene Karies bekommen. Und manche, die putzen sich angeblich kaum die Zähne, aber trotzdem kariesfrei sind. Und natürlich müssen wir immer daran bedenken, was nehmen wir so permanent in unseren Mund auf? Also jetzt nicht nur Nahrung, sondern natürlich auch, weiß nicht, Getränke, Rauchen, extrem schädlich und die Produkte, die wir dann nutzen. Das heißt, das Ganze ist eigentlich viel mehr so ein Ökosystemproblem. Und dieses Ökosystem, das scheinen wir vielleicht in Zukunft so zu modulieren, oder es ist möglicherweise so zu modulieren, dass irgendwann das Zähneputzen per se gar nicht mehr notwendig wird.
Weil das heißt, wir nehmen eine Art Bakterienmischung, gurgeln und spülen damit und die Sache hat sich erledigt.
Möglicherweise, ja. Also das Darmmikrobiom spielt da natürlich auch eine ganz große Rolle, weil es das Immunsystem primär moduliert, einfach aufgrund der Größe auch des Mikrobioms und der immunologischen Kapazität, die da in diesem lymphatischen Gewebe unterhalb vom Darm liegt. Aber ja, ich denke, es wird wirklich irgendwann in Zukunft so sein, dass wir Möglichkeiten entwickeln, dass wir bestimmte probiotische, also lebensfähige Bakterien, aber auch postbiotische Bestandteile, das heißt, die leben nicht mehr, die Bakterien, die sind Hitze inaktiviert, dazu nutzen können im Mundraum, auch quasi das Milieu zu stabilisieren und dadurch quasi auch ganz viele orale Erkrankungen in Schach halten können oder gar nicht zum Entstehen bringen.
Herkömmliche Zahnpasten bist du ja nicht so ein Fan von. Wie siehst du denn das Thema da von herkömmlicher Mundhygiene in diesem Zusammenhang? Was soll man tun, was soll man nicht tun?
Es ist ein Ökosystem in unserem Mundraum, das eigentlich grundsätzlich so wie es ist auch einen Sinn hat. Das heißt, wenn wir da permanent hochantiseptisch eingreifen, über zum Beispiel ein stark antimikrobielles Mundwasser oder auch Zahnpasten, die sehr viele chemische Bestandteile beinhalten, die für diese Besiedelung nicht ideal ist, dann destabilisiere ich natürlich ja auch diesen Schutzmechanismus, den ein orales Mikrobiom hat. Und da muss ich einfach sagen, sind wir mittlerweile schon viel weiter auch in der Empfehlung, was eigentlich Sinn machen würde, eben diese ganzen stark antimikrobiellen, antiseptischen Dinge wegzulassen, weil wir einfach dann so eine starke Veränderung im Mikrobiom haben, was in weiterer Folge immer auch eine immunologische Veränderung nach sich zieht. Das heißt, da destabilisieren wir gut gemeint eigentlich ein ganz wesentliches Schutzsystem. Mhm. Und deswegen gibt es mittlerweile ja auch am Markt wunderbare Alternativmöglichkeiten, die einerseits natürlich mit sehr wenig invasiven Bestandteilen arbeiten. Damit meine ich wirklich diese Chemiekeulen, wie zum Beispiel ein Titanoxid, SLS und so weiter. Das hat einfach in einer Zahnpaste nichts verloren. Das greift eher den gesamten Mundraum, die Mundschleimhaut an. Und dann natürlich auch positive Bestandteile beinhaltet, wie postbiotische Strukturen, aber auch Vitalstoffe, also zum Beispiel ein Q10 und so weiter. Also da gibt es ja mittlerweile wunderbare Lösungen.
Wenn ich dich überreden kann, dann werden wir die Top 3 Zahnpasta-Empfehlungen von Simone Kumhofer in den Shownotes wiederfinden. Werden wir sehen, ob ich dich überreden kann. So,
gerne.
Jetzt gibt's irgendein Bakterium, das besonders wichtig ist in der Verhinderung von Karies oder besonders blöd ist in der Erzeugung von Karies?
Ja, also allen voran der quasi beliebteste Vertreter der Zahnärzte in Richtung Karies ist sicher Streptococcus mutans. Also er ist ganz keen on Sugar. Das heißt, er liebt alles, was Zuckerstrukturen, also Kohlenhydrate, beinhaltet und produziert in seinem Stoffwechsel dann in weiterer Folge Metabolite, die vom pH-Wert niedrig sind. Das heißt, er säuert das ganze Milieu an. Es kommt zu einer Destabilisierung des ganzen Milieus, weil einfach die quasi kommensale Flora eher in einem neutralen pH-Wert lebt und sich dort wohlfühlt. Und wenn wir natürlich permanent Zucker zu uns nehmen, alle halbe Stunde, weiß ich nicht, einen Softdrink im Mund haben oder dann wieder das Säckerl und dann irgendwann den Cheesecake, dann wird natürlich diese pH-Wertstabilisierung nicht mehr möglich sein. Und dann kommt es auch zu einer Demineralisierung des Zahns. Und dann ist eben natürlich auch quasi irgendwann die Pathogenese vorhanden. Also irgendwann wird es dann quasi, wird irgendwas kaputt gehen, in welche Richtung auch immer. Das kann ja, muss nicht nur der Zahn sein, das ist bei Karies sicher der Fall, aber quasi auch, wir haben ja mehrere Erkrankungen im Mundraum. Also das ist einmal so der Hauptvertreter. Dann haben wir aber auch einen Porphyromonas gingivalis, das ist eigentlich mein Liebling, wenn wir über Parodontitis nachdenken und so weiter. Und der stärkste Gegenspieler ist eigentlich ein kommensales Bakterium, also quasi der ist in unserem Mundraum vorhanden, immer bei jedem im Idealfall in relativ hoher Zahl, also macht bis zu 40% aus, und das ist der Streptococcus salivarius. Und da hat man bestimmte Stämme detektiert, wie zum Beispiel einen K12 oder einen M18, der das gesamte Milieu eigentlich über seine Metabolite, die er so produziert, stabilisiert. Das heißt, das sind Bakteriozine.
Mhm. Entschuldige, Salivarius klingt nach Speichel. Ist das ein Bakterium, das in unserem Speichel auf natürliche Weise vorhanden ist? Das heißt, ich tue mir viel Gutes, wenn ich viel speichle?
Ja, ganz genau. Also genau das ist ein Punkt. Wir brauchen einen intakten Speichelfluss, eine hohe Speichelflussrate. Dann ist eigentlich auch das gesamte Milieu happy sozusagen. Deswegen kann man sich auch gut erklären, warum Ölziehen so viel Sinn macht. Und in diesem quasi Konzept denkt's dran, wenn man krank ist oder auch die Sportler, permanente Mundatmung, da verändert sich auch der Speichel, die Speichelzusammensetzung. Es kommt eher zum Austrocknen. Schleimhäute, die Produktion des Speichels ist herabgesetzt, auch wenn man sehr viele Medikamente nehmen muss, zum Beispiel im Alter. Alte Menschen mit Polymedikation haben einen herabgesetzten Speichelfluss. Und das verändert die Zusammensetzung des oralen Mikrobioms eher negativ. Und der Salivarius, der mag's fluid. Also sehr der mag's gern, wenn da
das
ein
heißt,
bisschen.
Das heißt, wir denken an eine Schokotorte, dass uns der Speichel, das Wasser im Mund zusammenrinnt, aber wir essen sie dann einfach nicht.
Genau.
Sehr gut. Sag, das Thema Zahnbürste generell, irgendwie wirkt das so ein bisschen anachronistisch, wenn wir auch im Jahr 2026 noch mit so einem Bürstel im Mund spazieren fahren. Ist das eine Sache, die uns noch lange erhalten bleiben wird, oder werden wir so eine Art Mundwasserl kriegen, das uns da jetzt, also wahrscheinlich ein anderes Mundwasserl als das, was wir heute verwenden, dass die Zahnbürste obsolet machen wird, oder brauchen wir diese mechanische Entfernung der Belege wahrscheinlich auch dauerhaft?
Ja, also gerade quasi das Abtragen des Biofilms ist durchaus wesentlich, also idealerweise zweimal am Tag, also alle 12 Stunden wäre ideal. Bitte auch nicht 7-mal am Tag Zähne putzen. Also ein Biofilm in der ersten Zeitspanne hat auch einen positiv schützenden Effekt. Aber was man schon sieht, ist eben quasi, dass wir eigentlich eben diese Milieustabilisierung über das Zuführen von den guten Vertretern durchaus so stark in Richtung gesund schieben könnten, dass sich einfach die Wertigkeit von dem Zähneputzen, so wie es uns jetzt suggeriert wird, eben dieses Saubermachen, das finde ich immer ganz schrecklich. Also als wäre der Mundraum irgendwie die größte Spelunke in unserem oder an uns, in uns, die wir permanent desinfizieren müssten. Aber, und das gebe ich natürlich immer zu bedenken, unser Lebensstil, das ist natürlich der größte Einflussfaktor. Wenn wir ständig nur Zucker im Mund haben, wenn wir ständig auch, weiß nicht, Snooze zum Beispiel, ganz schlecht fürs orale Mikrobiom, also diese Nikotinpouches unter der Oberlippe, oder rauchen, Alkohol konsumieren, ganz starke Medikamente permanent zu uns nehmen oder auch Drogen, dann ist das natürlich so quasi die Ausgangssituation ist einfach super schlecht und dann wird quasi dann auch das gute Bakterium, die Probiotika, Postbiotika, Präbiotika einfach dem nicht Herr.
Zweites Thema, unser Geschmack macht uns dick. Unsere Geschmackswahrnehmung sorgt dafür, dass wir Dinge essen, die uns dick machen. Und das hat was mit dem Mikrobiom auf der Zunge zu tun, sagst du. Erklär das bitte.
Ja, genau. Also man hat mittlerweile erkannt, dass übergewichtige Menschen auch dorsalen Zungenepithel, also am Zungenrücken, eine andere Besiedelung haben als schlanke Menschen.
Entschuldige, der Zungenrücken ist der obere Teil der Zunge oder der untere?
Nein, also ist die quasi die Zunge, so wie
das,
wir sie...
Das, was ich dir zeige, wenn ich dir die Zunge zeige, das ist der Zungenrücken. Gut.
Genau. Und da, das ist eben das dorsale Zungenepithel, trägt Geschmacksknospen im Papillen. Und das ist ganz entscheidend für unsere Geschmackswahrnehmung. Und diese quasi Interaktionsmechanismen über exprimierte G-Proteine, also das sind Rezeptoren, die dann quasi auch für die Geschmackswahrnehmung Richtung süß, bitter.
Die haben ja diese Stellen, haben wir ja diese Landkarte der Geschmäcker.
Genau. Und da wissen wir, dass der orale Mikrobiom interagiert mit diesen chemosensorischen Systemen auf mehreren Ebenen. Das heißt, einerseits das, was die Bakterien produzieren, das sind diese bakteriellen Metabolite, verändern einerseits natürlich den lokalen pH-Wert und die Zusammensetzung des Speichels, immer wieder beim Speichel, und direkt in weiterer Folge dann auch die Geschmacksrezeptoren. Das heißt, bestimmte Bakterien produzieren Substanzen, die Rezeptoren direkt modulieren oder die Schleimschicht über den Papillen verändert und damit die Zugänglichkeit von bestimmten Geschmacksmolekülen zu den Rezeptoren beeinflussen. Und es gibt eben da Hinweise, dass man das möglicherweise auch steuern könnte. Also eben, wenn wir wieder die Besiedelung verändern, die spezifische Verschiebung in Richtung dieser Gattungen, die das eben quasi stabilisiert, ausgleicht, dann verändert sich auch wieder die Geschmackssensitivität, weil das ist ja das große Problem, dass quasi der Geschmackssinn weniger wahrgenommen wird, also weniger intensiv ist. Die Sensitivität nimmt ab.
Das heißt, Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber die Bakterien, die wir dann auf der Zunge haben, die verstärken oder schwächen ab einzelne Wahrnehmungen. Das heißt, wenn ich besonders gerne süß mag, dann kann das auch daran liegen, dass meine Geschmackspapillen, die für süß verantwortlich sind, eben von Bakterien ein bisschen Nachhilfe gekriegt haben. So, genau. Jetzt würde ich da gerne aber eingreifen und würde gerne sagen, du blödes Bakterium, das dafür sorgt, dass ich so gerne Süßes esse, geh doch weg. Was kann ich denn da machen?
Ja, das ist doch, glaube ich, entschuldige, dass ich unterbreche, aber das ist doch offensichtlich einfach weniger Süßes fressen.
Naja, wenn es so ist, dass dieses Bakterium durch Süßes wieder stärker gemacht wird, es hätte auch sein können, dass das durch andere Sachen beeinflusst wird oder dass es irgendwelche Antibakterien gibt.
Naja, aber das ist genau das. Also einerseits natürlich wieder die Milieuverschiebung, die kommt ja durch unterschiedliche Dinge zustande. Also einerseits auch wieder über unsere Ernährung, zum Beispiel erhöhten Zuckerkonsum. Andererseits aber natürlich auch, wenn einfach quasi die Besiedelung der Bakterien, die das quasi so sensitiv hält, also die guten Bakterien, die sind ja dafür zuständig, wenn die nicht da sind, dann proliferieren, also dann kommen bestimmte Bakterien in einer erhöhten Keimzahl vor und dann verschiebt sich auch die Wahrnehmung. Also da muss man wirklich auch wieder sagen, also natürlich ist es unser Lebensstil, der die Veränderung herbeiführt. Und dann ist es aber in der Intervention oder im kurativen Sinn bei einem übergewichtigen Menschen natürlich eine initiale Möglichkeit, mal was zu verändern. Wenn sich der Geschmackssinn, wir kennen das alle, wenn wir krank sind, die meisten Menschen einen herabgesetzten Geschmackssinn, weil auch der Biofilm auf der Zunge sich verändert. Das sieht man dann, wenn man in den Spiegel schaut und auf einmal ist das irgendwie gelblich-weiß. Dann weiß ich, oh, da hat sich natürlich was in der Besiedelung verändert. Man schmeckt auf einmal vielleicht, manche Dinge schmecken einem gar nicht, man schmeckt weniger oder manche Dinge werden als unglaublich ekelhaft wahrgenommen. Und man isst dann dadurch natürlich in den meisten Fällen auch weniger, also die meisten Menschen. Und das hat ja dann quasi genau der Effekt, könnte auch positiv genutzt werden.
Gut.
Im Sinne einer Modulation für Therapiekonzepte.
Ja, also wenn ich jetzt sage, okay, damit ich weniger Süßes esse, esse ich mal weniger Süßes. Okay, in Ordnung. Aber wonach ich jetzt versucht habe, ein bisschen nachzufragen, dass es vielleicht, ich weiß nicht, irgendeine Art von Lutschpastillen geben könnte, die das Mikrobiom so verändern, dass da Bakterien zugeführt werden, die halt einfach diese geschmacksverstärkenden Bakterien in dem Süßbereich dann halt wieder in Schach halten. Wäre ein ziemlich cooles Ding. Ich vermute mal, das würde bei viele Menschen bei ihren Abnehmversuchen unterstützen.
Genau.
Apropos Abnehmversuche. Das nächste Thema ist GLP-1. Wir können uns das selber basteln. Also wir brauchen uns kein Ozempic kaufen oder spritzen. Wir können uns das selbst basteln im Darm, glaube ich. Oder habe ich das jetzt ein bisschen unzulässig zugespitzt?
Ja, es ist natürlich zugespitzt, aber ja, also grundsätzlich, ich meine, wir wissen, es ist ein Inkretin, das heißt, es ist ein Darmhormon, also dieses Glucagon-like-Peptid 1, das in Reaktion auf Nahrungskontakt im Darmlumen sezerniert wird. Also dann wird es quasi auch ausgebildet. Es wird von bestimmten L-Zellen produziert und die hauptsächlich im distalen Dünndarm vorhanden sind, aber auch in tieferen Schichten, also im Kolon sitzen. Und grundsätzlich, ja, biochemisch ist ja, ich meine, ist ja der Andreas unser absoluter Know-how-Bringer. Also ich liebe ja eure Podcasts zu den Peptiden, weil da bin ich ja gar nicht so tief drinnen. Aber in dem Fall haben wir uns in der Mikrobiomforschung damit auch ziemlich auseinandergesetzt, weil, ja, wir wissen, ich meine, das habt ihr ja auch schon diskutiert, die physiologische Halbwertszeit sind ja nur wenige Minuten. Wir haben ein Enzym, also das DPP4, das relativ rasch zur Inaktivierung von GLP-1 führt. Und trotz dieser kurzen Halbwertszeit entfaltet es ja eigentlich eine weitreichende Wirkung. Damit meine ich, es stimuliert ja die Insulinsekretion einerseits im Pankreas auf die Beta-Zellen, supprimiert ja in Alpha-Zellen zum Beispiel auch Glucagon und verlangsamt dadurch ja die Magenentleerung. Und das ja auch so quasi Sinn, also Semaglutid oder wie sie alle heißen, ist ja im Prinzip dann synthetisch modifiziert GLP-1 als Rezeptoragonist. Das heißt, das ist ein bisschen verändert in seiner Zusammensetzung und dadurch ist diese Halbwertszeit ja bis zu Tage, oder? Also das ist ja quasi dann sehr, sehr viel länger. Und jetzt kommt das Mikrobiom ins Spiel. Das Mikrobiom stimuliert ja die endogene GLP-1-Sekretion. Und zwar über zwei Wege. Der erste Weg läuft über die Produktion von kurzkettigen Fettsäuren, dieses Butyrat-Acetat-Propionat. Da wissen wir ja, dass quasi wir brauchen genug Ballaststoffe, resistente Stärke wie Pektin, Inulin und so weiter. Und dann werden die von bestimmten Bakterien, wie zum Beispiel einem Fecalibacterium prausnitzii oder einem Roseburia oder anderen Bakterien, fermentiert. Das ist ihr Job. Und diese kurzkettigen Fettsäuren, die binden dann an G-Protein gekoppelte Rezeptoren in diesen L-Zellen. Und diese Rezeptoraktivierung löst ja in weiterer Folge dann so einen intrazellulären Kalziumanstieg aus, der für die GLP-1-Produktion quasi oder ja Ausschüttung getriggert wird.
Andreas,
das bedeutet ja dann ganz, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, und bitte dreht mich unterm Tisch, wenn ich mich täusche, liebe Simone. Das heißt letzten Endes, das, was wir eigentlich eh immer sagen, eine proteinreiche und ballaststoffhaltige Nahrung ist nicht nur super gesund, sondern würde uns quasi auch jetzt, Zeitgeist, mehr GLP-1-Produktion gönnen.
Genau. Eigentlich schon. Also wir kommen immer wieder ja auf die gleichen Punkte zurück. Das ist dieser kurzkettige Fettsäure-Hype, wo die Leute dann immer sagen, ja, das ist ein alter Hut. Ja, ist ein alter Hut, aber ist einfach so wichtig. Und das ist der zentrale Punkt.
Ja, und die Butyratbildner, also ich meine, allein über Butyratbildner könnte man, glaube ich, 5 Stunden Podcast aufnehmen, auch im Hinblick auf MS. Und hast du nicht gesehen, das ist ja immer wieder so spannend, was sich da alles tut.
Genau.
Ja, aber finde ich total toll. Also das heißt, unser Hühnerschnitzel und die guten Ballaststoffe am Essen können wir einen Ozempic-Aufkleber drauf machen.
Eigentlich schon. Und das ist halt das, die Ballaststoffdichte nimmt immer mehr ab, oder? In der Basisernährung. Wir nehmen viel weniger Ballaststoffe zu uns. Die Lebensmittel sind nicht ballaststoffreich. Warum? Weil sie auch nicht so gut haltbar gemacht werden können, wenn sie ballaststoffreich sind. Weil die Menschen immer weniger Verdauungskapazität haben, ballaststoffreiches auch wirklich gut zu verdauen. Und ja, und ein Mikrobiom, das in eine Dysbiose kippt, ist meistens verarmt an Butyratbildern. Und dann habe ich natürlich genau diesen Effekt. Ich produziere entsprechend weniger GLP-1, was zu einem reduzierten Sättigungsgefühl und einer erhöhten Nahrungsaufnahme führt. Das war jetzt der erste Weg. Der zweite führt über die sekundären Gallensäuren, ist aber im Endeffekt, ja, also da muss man dann auch gar nicht so genau drauf eingehen. Wir sehen einfach, dass unser Mikrobiom wirklich ganz essentiell für diese Expression von GLP-1 zuständig ist. Und dann könnten wir uns eigentlich die ganzen Abnehmspritzen, die einerseits natürlich viel Geld kosten und wo wir andererseits ja noch gar nicht die Langzeitwirkung, ich sage jetzt nicht Folgen, sondern Wirkung erkennen.
Fix. Ich bin ja bekennenderweise ein theoretisch, aber trotzdem großer Fan von diesem Microdosing mit dem Zeug wegen der Hormonantwort, gerade Wachstumshormone und Sonstiges. Aber wie gesagt, das Ganze läuft noch nicht lang genug, dass man es mit gutem Gewissen dringend dauerhaft haben müsste.
Aber das ist genau der Punkt. Also dieses Microdosing, das kann ich mir sogar jetzt rein hypothetisch auch vorstellen, dass wenn wir dann quasi diese Potenzierungsstrategien übers Mikrobiom mitbedenken, dass wir dann wirklich möglicherweise eine präventive Alternative zumindest für einen Teil der Betroffenen über ein realisierbares Szenario entwickeln können, wo wir einerseits mikrodosiert durchaus über exogen zuführen, aber
auch intelligenter essen und dadurch quasi auch die Exposition an möglichem Schadstoff einfach reduzieren.
Genau. Das wäre doch schon schön.
Ich habe das Simone Kumhofer Gedächtnispulver bei mir. Ja, davon weißt du noch nichts, Simone. Ein Glas, wo Simone draufsteht. Und da drinnen ist eine Mischung aus Pektin, Inulin, resistentem Dextrin, Flohsamenschalenpulver, Grünbananenpulver und Akazienfasern. Also es gibt wenige Frauen, die sich geschmeichelt fühlen, wenn auf einem Glas ihr Name draufsteht und es sind diese Inhaltsstoffe drin. Aber ich glaube, du siehst, das ist eine Art von Liebeserklärung.
Absolut. Da ist was hängen geblieben.
Ja, hoffentlich nicht. In dem Fall soll es ja alles durchgehen.
Es schaut ein bisschen aus wie eine Urne. Eine Glasurne, wo dein Name draufsteht. Also Simone, tatsächlich, du hast mein Leben verändert, weil ohne dich wäre ich auf das Ganze, also auf das Thema Pektin wäre ich ohne dich nicht gekommen. Inulin hatte ich ja davor schon in Verwendung und resistentes Dextrin und Flohsamenschalenpulver, aber dass ich das dann quasi umfassender denken muss, dass ja jedes von diesen Pülferchen auch andere Wirkungen hat, das habe ich tatsächlich mitgenommen, weil wenn ich jetzt nur Inulin nehmen würde, dann würde ich ja mein Mikrobiom wieder aus der Balance bringen. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint, wie wir wissen.
Ja.
So.
Bing. Next.
Ja. Designerbakterien. Also das heißt, wir bauen uns unser Ozempic selber durch eine Art Simone-Gedächtnispulver plus proteinreiche Ernährung. Das gilt nicht für alle, das gilt für mich zum Beispiel nicht so, weil ja mein Mikrobiom und Protein nicht so die allerbesten Freunde sind.
Ja.
Kann man auch nichts sagen, nichts machen. Aber das hat ja mein Gentest auch gesagt, das heißt, es wird bestätigt, sowohl im Mikrobiom als auch im Gentest, dass ich mit dem Protein ein bisschen vorsichtiger sein muss als viele andere Leute. So. Das nächste Thema, Designerbakterien sind eine Art Supermänner im Mikrobiom. Sie können Medikamente ersetzen. Designerbakterien. Wer designt was und wie designt man Bakterien? Prada?
Ja, theoretisch. Also in manchen Laboren ist das sicher genauso viel wert zumindest. Aber ja, Bakterien haben ein Genom, die man lesen, schreiben und umprogrammieren kann. Also das ist möglich. Programmieren bedeutet in diesem Kontext, würde ich sagen, eher diesen synthetischen Genkreis in das bakterielle Chromosom oder auf Plasmide einfügen.
Das ist Gentechnik. Also so wie quasi Menschen, also jetzt Landwirte Gentechnik Mais verwenden. Sagst du, es gibt auch die Möglichkeit, das Mikrobiom gentechnisch zu bearbeiten.
Und dann verändern wir das Verhalten von einem Bakterium gezielt.
Wie weit sind wir denn da schon?
Ja, also relativ weit. Also so ein Genkreis besteht ja im Wesentlichen aus drei Komponenten. Das muss man immer bedenken, quasi einen Sensor, einen Promoter, der auf einen Umweltreiz in irgendeiner Form reagiert, einen Aktor, also quasi einem therapeutischen Gen sozusagen, das aktiviert wird, und in den meisten Fällen einem ja, Terminator, also ein Feedback-Mechanismus, der die Expression steuert oder dann auch begrenzt. Das Ergebnis ist ein Bakterium, das in einem definierten biologischen Kontext eine definierte Substanz produziert und außerhalb dieses Kontextes quasi inaktiv bleibt. Also man kann das relativ einfach runterbrechen, wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben eine Entzündungsreaktion, dass nur wenn diese, also wenn quasi das Bakterium auf diese Entzündungsmediatoren trifft, dann setzt es etwas frei, das ganz gezielt diese Mediatoren angreift.
Bei Gentechnik haben wir aber immer ein bisschen die Angst, dass wir da was beeinflussen, was wir dann nicht so gut kontrollieren können. Ist diese Angst beim gentechnischen Bearbeiten von Bakterien berechtigt oder unberechtigt?
Ja, also ich meine, da haben wir natürlich wirklich nur den Fall, dass wir ja sehr genau abgrenzen können, was verändern wir und welche Interaktionsmechanismen sind zu bedenken. Also ich denke, das ist ganz anders zu beurteilen als in einem Gesamtorganismus wie dem Humanen.
Mhm. Und wenn du jetzt sagst, dass man da Medikamente ersetzen kann, welche Art von Medikamenten können wir denn durch so Designerbakterien ersetzen? Gibt es da jetzt konkrete Anwendungen oder ist das alles sehr theoretisch?
Naja, nein, wir sind da schon relativ weit. Also es gibt Lactobacillen, die modifiziert zur Interleukin-10-Sekretion quasi genutzt werden. Und da gibt es schon Phase 1 Studien bei Morbus Crohn-Patienten. Und da denke ich, werden wir in Zukunft sicherlich ein paar spannende Möglichkeiten haben, weil gerade diese Morbus Crohn-Therapie, die ist ja, oder generell bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, da sind wir ja sehr in den Kinderschuhen. Also das heißt, das wird quasi, glaube ich, für die Zukunft ganz enorm wichtig, dass wir da auch die Ursache ein bisschen besser targeten.
Wie wir von dir gelernt haben, ist das Mikrobiom aber nicht nur lokal irgendwo, sondern hat immer auch systemische Effekte. Das heißt, dass man jetzt wahrscheinlich in einem ersten Schwung die Bakterien bearbeiten wird, die da im Darm direkt wirken, aber vielleicht kann man das auch weiterdenken. Vermute ich mal.
Absolut. Ja. Absolut.
Das nächste Thema, Verhalten und Stimmung. Es gibt neue Erkenntnisse über das Zusammenspiel von Darm und Hirn. Was wir wissen, ist, dass Darm und Hirn miteinander reden. Es gibt die Darm-Hirn-Achse. Der Vagusnerv, der spaziert da zwischen den beiden herum und erzählt dem einen vom anderen. Und so, das wissen wir ja eigentlich, dass wenn es unserem Darm gut geht, dass das direkte Auswirkungen hat auf unsere Stimmung und umgekehrt auch. Jetzt gibt es da neue Erkenntnisse. Erzähl uns ein bisschen, was sollten wir dann da jetzt zusätzlich noch wissen?
Also ich glaube, was hier in der Diskussion oft ein bisschen missverstanden wird, ist quasi Serotonin.
Dass er im Darm gebildet wird, weiß oder nicht weiß oder irrigerweise weiß.
Ja, genau. Und dann heißt es aber oft, ich dachte, es ist ein Gehirnhormon. Mhm. Und der weit verbreitete Irrtum ist eigentlich, dass circa bis zu 95% des körpereigenen Serotonins ja zwar im Darm produziert wird, von enterochromaffinen Zellen im Darm, in der Darmmukosa, aber quasi dieses Serotonin, das kann ja nicht die Blut-Hirn-Schranke passieren. Das heißt, nur ca. 5% wird im Gehirn wirklich synthetisiert, wo es als Neurotransmitter aktiv ist. Das heißt, das intestinale Serotonin reguliert zwar zum Beispiel die Darmbewegung, ist ein Haupttrigger zum Beispiel für die Peristaltik. Mhm. Es kommuniziert über vagale Afferenz mit dem Gehirn und das zentrale System von Serotonin, das dann auf die Stimmung, Schlaf und so weiter Einfluss nimmt, wird durch das periphere System nicht direkt gespeist.
Aha, das heißt.
Sondern über den Vorläufer Tryptophan. Das ist für mich immer wichtig zu erklären, weil die Menschen dann oft denken, ich habe zu wenig Serotonin im Darm produziert und deswegen bekomme ich zum Beispiel Depressionen oder kann ich zu gut schlafen.
Ja, das heißt aber das Serotonin, das im Darm gebildet wird, macht ein glückliches Gaxi, um es jetzt ein bisschen kindlich zu formulieren, aber noch nicht den ganzen Menschen glücklich. Aber über Umwege, weil glückliches Gaxi, glücklicher Mensch, trägt es dann schon auch dazu bei.
Lass uns gemeinsam den überflüssigen Biohacking-Müll über Bord werfen, auf den Stefan Wagner und ich, Andreas Breitfeld, früher selbst reingefallen sind. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir, wie dein Körper endlich auf Kurs kommt. ohne dass du dafür erst 150.000 Euro Lehrgeld verbrennen musst, so wie wir seinerzeit. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Mhm. Vor allem über eben Tryptophan, also Vorläufer oder Vorstufe von Serotonin ist Tryptophan. Und das kann die Blutierschranke passieren. Und hier wird das Mikrobiom eigentlich ganz entscheidend, weil Darmbakterien konkurrieren ja eigentlich mit uns um Tryptophan als Futter, als Substrat. Und je nach mikrobiellem Profil wird Tryptophan in unterschiedliche Metabolite umgewandelt. Serotonin über diesen 5-HTP-Weg, also 5-Hydroxytryptophan. Dann aber auch Kynurenin über diesen Pathway der Indol-Derivate. Das ist also quasi, dritter ist dann Indol-Derivate. Und wenn ich jetzt einen entzündlichen Prozess oder eine Dysbiose im Darm habe, die aktivieren diesen Kynurenin-Pathway sozusagen übermäßig, reduzieren in weiterer Folge dann die Tryptophan-Verfügbarkeit für die zentrale Serotoninproduktion im Gehirn und das wird dann weiter verstoffwechselt und es entstehen Metabolite wie zum Beispiel Quinolinsäure und die sind dann neuroaktiv und können zum Beispiel Depressions- oder ja Wirkung in Richtung eher depressive Verstimmung und so weiter haben.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in meinem Vereinfachungsfetisch missverstehe ich ja manche Dinge dann manchmal auch. Das heißt, das, was wir jetzt nicht unbedingt bilden wollen, ist Serotonin, sondern das, was wir ausreichend brauchen, ist Tryptophan. Und der Körper sagt dann, okay, jetzt habe ich genug Tryptophan da und jetzt gebe ich einen Teil davon im Darm her, damit das dort zu Serotonin verstoffwechselt wird und einen anderen Teil hole ich mir ins Gehirn, damit das dort zum Serotonin verstoffwechselt wird. Ist das korrekt?
Genau.
Super. Das heißt, wenn ich jetzt mehr Serotonin haben will, brauche ich wirklich genug Tryptophan und zwar so viel, dass sowohl der Darm als auch das Gehirn versorgt werden können.
Genau.
Und esst mehr Tryptophan. Cashewnüsse zum Beispiel fallen mir ein.
Zum Beispiel. Der Andreas, dem liegt das sicher auf der Zunge, deswegen geben wir ja auch so gerne 5-HTP, quasi jetzt therapeutisch gesehen und eher kein Serotonin direkt. Genau deswegen.
Und bei den Cashewnüssen, bitte passt da wirklich auf, selbst die Bioqualität ist meistens so bösartig kontaminiert, also die würde ich tatsächlich nur noch Menschen geben, die ich umbringen will.
Okay, das heißt, wie stärkt ihr zwei eures Tryptophan-Spiegel?
Gute Frage. Also ich nehme 5-HTP.
Das
also über die Basisernährung, ja, ist es natürlich auch wesentlich und notwendig, aber wenn man da wirklich in die Richtung therapeutisch intervenieren möchte, dann würde ich das eher wirklich ganz gezielt über ein 5-HTP machen.
Ich habe tatsächlich ein paar Klienten gehabt, die haben sich mit 5-HTP tatsächlich ein Serotonin-Syndrom geschossen. Das ist echt nicht komisch, wenn du die Schilderung anhörst. Das heißt, das ist eins der Supplements, wo ich doppelt so dringend wie sonst dazu raten würde, wirklich beim Sourcing auf Level-A-Marken zu schauen und da auch eher mal auf der vorsichtigeren Seite zu bleiben, weil da gibt's dann ganz einfache Möglichkeiten, irgendwie in einen Mischkonsum reinzukommen, den kein Mensch versteht und plötzlich hast du nachts so große Pupillen und Schweiß auf der Stirn und das über Stunden.
Aber Tryptophan supplementieren, ist das eine gute Idee?
Also da habe ich jetzt weniger Sorgen.
Ja, generell bei diesen Dingen würde ich immer primär auf die Qualität achten. Und ja, bei den Lebensmitteln fällt mir echt aktuell gar nicht so viel ein. Ich weiß, dass es die Kürbiskerne sind, die mag ich nicht und deswegen ist das bei mir dann oft schon, weil ja, so Nüsse, Cashews, die meide ich immer auch generell wegen der Qualität und auch ein bisschen, Nüsse müssen aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt sehr viel Kohlenhydrate beinhalten. Das tun ja die Cashews überproportional, deswegen fallen sie bei mir unter den Rost. Ich glaube, Käse, so Hartkäse wie Parmesan zum Beispiel. Aber das ist dann auch wieder histaminproblematisch bei mir, also deswegen.
Bleibt nur der Truthahn. Weil
ich esse kein Fleisch.
Du isst doch kein Fleisch mehr. Ach Mensch, das ist ja Wahnsinn. Gut, Truthahnfedern. Ah ne, die kommen, sind immer noch tierisch. Egal. So, gut, weiter.
Gut. CRISPR.
Ja.
Die Genschere.
Ja, ist ein bakterielles Immunsystem. Und das wurde quasi von Wissenschaftlern zu eigentlich einem super präzisen Genom-Editing umgebaut. Das heißt, eine Guided RNA führt das zum Beispiel Protein Cas9 zu einer exakt definierten DNA-Sequenz, wo es zerschnippelt wird. In jedem Organismus, in jedem Genom mit einer ganz, ganz extrem hohen Präzision, die frühere Gentechnikmethoden annähernd niemals erreicht haben.
Das hat aber jetzt mit dem Punkt zu tun, den wir vorhin schon hatten, mit diesen Designerbakterien, oder? Sind das verwandte Themen?
Ja, genau. Ein bisschen ein Unterschied ist noch, weil wir da quasi ja woanders eingreifen, weil diese CRISPR-basierte Mikrobiom-Editing-Geschichte ist, wenn wir jetzt zum Beispiel uns in weiterer Folge so einen Unterschied zu einem Antibiotikum vorstellen, weil da ist ja dann immer die Frage, wie wirkt das dann biochemisch? Ein Antibiotikum ist ja quasi unselektiv. Und da ist dann quasi über dieses Editing eigentlich der größte Gegenteil. Es adressiert eine definierte DNA-Sequenz, die nur in einem ganz gezielten Zielstamm vorhanden ist. Alle anderen Mikroorganismen werden nicht berührt. Und das wäre dann quasi dieses Targeting. Also wir können dann, was wir aktuell über Antibiotika nicht können, wirklich targeten.
Das heißt, wir haben einen Sniper, einen Scharfschützen, der wirklich nur die bösen Bakterien herausschießt, die wir wirklich vernichten wollen und nicht das tut, was ein Antibiotikum üblicherweise macht, das halt einfach als Amokläufer im Darm herumläuft.
Ja, und was man halt bedenken muss, ist, wie bekommen wir es dann quasi in den Darm hinein? Und da sind wir halt wieder bei den Bakteriophagen, also bei Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren, so quasi. Also Phagen sind hochspezifisch. Ein Phage, das zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein pathogener Vertreter, Fusobacterium nucleatum, infiziert keine andere Spezies. Man modifiziert den Phagen so, dass er wirklich anstelle seines eigenen Erbguts dieses CRISP-Konstrukt trägt und der Phage infiziert quasi das Ziel, schleust das Konstrukt ein und das Cas9 schneidet das Zielgen quasi dann heraus und dadurch kommt es dann auch zu einer quasi langfristigen Verbesserung, Veränderung.
Das klingt jetzt auch an einer Möglichkeit, dass wir dieses ganze Thema resistente Keime irgendwie wegkriegen. Weil wenn man jetzt ins Krankenhaus hineingeht, hat man ja eine ziemlich gute Chance, mit irgendwas wieder zurückzukommen, das man eigentlich gar nicht mitnehmen wollte. Und mit dem man dann auch wirklich schier zu kämpfen hat. Ich kenne wirklich jetzt mittlerweile viele Leute, die sich bei einer, ich weiß nicht, Schulteroperation was eingefangen haben, was sie dann extrem lange, extrem beschäftigt. Und da haben wir jetzt möglicherweise die Chance, dass du wirst mir gleich sagen, in welchem Zeitrahmen das ungefähr denkbar und möglich ist, man sagt, nein, da brauchen wir keine Antibiotika mehr, dann nehmen wir jetzt genbeschnittene Bakterien, die da maßgeschneidert hineinfahren und nur die Bakterien bekämpfen, die wir wirklich bekämpfen wollen.
Ja, also Zeitrahmen, sagen wir mal, in den nächsten 10 Jahren, also ich tue mir da immer sehr schwer, weil wir sehen, wie komplex das ist, das dann auch in die Realität zu überführen. Und deswegen ist es mir ja auch so wichtig, dann immer auch ein bisschen drüber sprechen zu können, weil ich einfach glaube, dass man da, ja, dass wir da einfach auch mehr Drive brauchen. Mhm. Und so wie du sagst, also diese quasi Sanierung des Resistomen wäre eigentlich quasi schon ganz wesentlich, zum Beispiel vor ganz schweren Eingriffen wie einer Organtransplantation, Stammzelltransplantationen. Oder auch Chemotherapie, dann ist das intestinale Resistom, also das ist ja, was ist das, die Gesamtheit der Antibiotika-Resistenzgene im Darm. Und das ist ein extremer Risikofaktor, der lebensbedrohliche Infektionen durch diese resistenten Keime quasi targetet, sozusagen. Mhm. Und diese CRISP-Phagen können spezifische Resistenzgene aus dem Darmmikrobiom rausschnippeln, bevor die Immunsuppression einsetzt. Das wäre ganz wesentlich. Also da sehe ich einen ganz großen Punkt. Dann natürlich alles rund um Krebs, Karzinom-assoziierte Keime. So vorhin habe ich diesen Fusobacterium nucleatum erwähnt, ist ja mit kolorektalen Karzinomen assoziiert. Das heißt, hier haben wir ja auch die Möglichkeit, dann diesen Wirkmechanismus ganz gezielt in so einem Fall einzusetzen.
Andreas, du willst was sagen?
Nein, ich bin gerade links abgebogen. Es tut mir total leid, aber ich muss kurz erwähnen, für die, die nicht so lange warten wollen, ich habe gerade geschaut, es gibt im Internet immer noch so lustige Fargenshops, die fertige Konstellationen gerade für die Damen-Thematik natürlich nur für den Hamster anbieten. Aber wer da irgendwie den Eindruck hat, er ist wild in der Dysbiose, da ist Google der Freund. Wir werden keinen davon empfehlen. Ich habe keinen davon selber ausprobiert. Ich erinnere mich nur, dass Dr. Gummibärchen Burkhardt irgendwann vor Jahren schon gesagt hat, ja, da gibt es eine Webseite in Österreich, da kann man so Fargenshops, Fargen für Kinder zum Forschen kaufen und da kann man ganz schöne Sachen machen. Ne?
Simone, hast du einen Hamster zu Hause?
Nein.
Okay.
Noch nicht.
Kein Fargenhamster?
Nein, kein Fargenhamster.
Das heißt aber jetzt, wenn ich die Punkte 4 und 6 auf unserer Liste zusammenfasse, dann wird so sein, dass in relativ absehbarer Zeit, irgendwann zwischen 5 und 15 Jahren, die Behandlung von Bakterien oder die Arbeit mit behandelten Bakterien ganz groß Teile der Medizin verbessern wird.
Das hoffe ich sehr. Das ist so ein overarching purpose, würde ich mal sagen.
Ja, das hoffst du sehr und da bist du auch zuversichtlich, dass diese Hoffnung Realität wird.
Ja, absolut. Und ich meine, wir haben ja auch schon ein paar europäische Länder, wo Phagen oder wo die Forschung mit Phagen schon und auch die Therapie mit Phagen schon ganz weit ist. Also.
Und jetzt du als Person, tauschst du dich da mit den Leuten aus, die das erforschen oder liest du da in Fachblättern oder sitzt du selber da mit der Eprovette und dem weißen Mantel im Labor? Was ist da deine Rolle persönlich?
Ja, in dem Fall, da forsche ich nicht, das ist nicht mein Gebiet. Bin ja fürs orale Mikrobiom zuständig und Interaktionsmechanismen vor allem immunologischer Natur. Aber ja, da liest man primär mal viele Studien, die publiziert werden. Und ich habe wirklich auch eine befreundete Forscherin, die sitzt aber in der USA, die zu vor allem diesen Präzisionsgen-Veränderungen, sagen wir mal so, forscht. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Nur man muss sich das dann halt immer vorstellen, das sind einzelne Forscher, die an einem so Mini-Fragment arbeiten, dass die oft gar nicht quasi predikten können, wann das dann auch wirklich am Boden der Realität ankommt, weil das so fragmentiert wird, also so kleine Teilbereiche.
Ja, da fällt mir die also das ist ganz weit weg, aber vielleicht auch gar nicht ganz weit weg. Die Wings for Life, die haben sich ja eigentlich nicht selbst die Forschung vorgenommen, sondern die haben sich vorgenommen, zwischen den ganzen Forscherinnen und Forschern weltweit zu vermitteln, dass der eine weiß, was der andere macht. Gibt es sowas im Bereich Mikrobiom auch oder bastelt da jeder in seinem eigenen Schrebergarten herum, ohne zu wissen, was der Nachbar macht?
Ja, also man ist schon gut vernetzt, aber das ist so gewachsen auch in den letzten Jahren, dass es natürlich dann auch fast schwierig wird, den Überblick zu behalten. Und es ist immer die Frage, wo forschst du, wer ist der Geldgeber, was sind die Interessen im Hintergrund und so weiter.
Gib mir noch mal kurz eine Einschätzung. Ich habe eine Escherichia coli ist in größerem Maße nicht schön. Der Staphylococcus aureus ist es auch nicht. Der Pseudomonas aeruginosa ist es auch nicht. Der Pyrogenus ist es auch nicht. Und die Proteus vulgaris und Mirabilis sind auch keine, die man übermäßig Maße haben wollen, oder?
Ja, kann man so sagen.
Dann habe ich da den Rasenmäher dagegen im Internet in einem Phagenshop gerade gefunden. Oh
ja,
das ist schon spannend. Muss man sagen.
Das ist mega spannend und das ist auch, ich glaube, das wird auch ganz, ganz wichtig und wesentlich.
Dann sagen wir künftig nicht mehr, ich habe da noch eine Frage, sondern ich habe da noch eine Frage.
Frage.
Next.
Fragen über Fragen. So, das nächste Thema, das sehr, sehr, sehr relevant für unser aller Zukunft ist und blöderweise auch schon die Gegenwart, ist das Thema Mikroplastik. Man findet Mikroplastik überall. Man findet es in der Muttermilch von Inuit und in Pflanzensamen und ja, so gut wie überall. So, jetzt müssen wir mit dem Mikroplastik-Scheißdreck irgendwie umgehen und du sagst, gute Idee, das Mikrobiom darauf anzusetzen.
Ja, ist mega, mega Idee, weil so ein großes Problem. Also wir wissen, Mikroplastik wird uns in den nächsten Jahren massive Probleme bescheren. Also ich habe irgendwann mal gelesen, das hat mich aufhorchen lassen, pro Monat nimmt jeder von uns eine Kreditkarte an Plastik zu sich. Und diese Nanofraktionen, also die sind quasi kleiner als ein Nanofraktionen sind Mikrometer. Das sind quasi so kleine Partikel, die können in die Mucosa, also in die Darmschleimhaut, quasi eindringen und die Enterozyten nehmen die dann auf und dann geraten sie in die systemische Zirkulation. Deswegen finden wir sie dann auch überall. Das heißt, alles Verpackte, das Wasser in der Plastikflasche, darüber brauchen wir eh nicht reden, hat dann einfach zur Konsequenz, dass wir im ganzen Körper irgendwo Mikroplastik haben. Und jetzt machen sich Forscher natürlich Gedanken, ja, gut, wenn ich es im Darm primär mal aufnehme, wie kann ich es dort auch quasi vielleicht binden, verstoffwechseln lassen von Bakterien? Und da ist man ja schon relativ weit. Man hat ja schon vor längerer Zeit quasi auch die Möglichkeit entwickelt. Ich glaube, das ist fast schon 10 Jahre her. Es war eine japanische Forschergruppe, die quasi über bestimmte Enzyme die Plastik sequenziell, also teilweise abbauen können. Das gibt's ja schon. Nur das Problem ist das, was dabei entsteht im Abbau. Mhm. Also irgendwas produziert ja das Bakterium dann daraus. Und das war dann quasi jetzt für exogen, also nicht innerhalb vom Körper, zwar schon eine Möglichkeit, okay, da verändert sich irgendwas, aber für intestinal noch nicht unbedingt so super relevant, weil die Metaboliten dann auch nicht das Gelbe vom Ei waren.
Okay, das heißt, ich kann ins Meer, kann ich diese Bakterien schon hineinschmeißen, die fressen dann das Mikroplastik ein bisschen auf und haben dann die Stoffwechselendprodukte, die sind nicht so schlimm wie Plastik. Aber wenn ich das jetzt in mir drinnen mache, dann kämpfe ich mit den Stoffwechselendprodukten genauso wie mit dem Mikroplastik oder ähnlich.
Sozusagen, ja genau, ja. Sozusagen. Und deswegen hat man sich jetzt darauf konzentriert, dass man versucht, eben bestimmte Bakterien zu identifizieren oder zu designen. Das ist jetzt auch wieder quasi spannend, die diese quasi Bindungsaffinität haben. Das heißt, die bestimmte Proteinstrukturen, die hydrophob genug sind, um eben diese Plastikstrukturen zu binden, aber nicht quasi dann zu verändern, sondern wirklich nur zur Ausscheidung zu bringen. Und die existieren bereits auch wieder marine Biofilme, da wird das schon eingesetzt. Aber für den Darm sind sie da mittlerweile, soweit ich weiß, auch relativ, also das ist wirklich absehbar, dass wir da sehr bald Lösungen haben.
Was sehr bald heißt so was?
Ja, ich denke, es wird in den nächsten 2 Jahren was am Markt geben.
Wirklich, das heißt, wir haben dann quasi eine Art von, so wie Gelatbildner Schwermetalle fangen und aus dem Körper mit rausnehmen, haben wir dann Bakterien, die uns vom Mikroplastik befreien.
Genau.
Klingt geil, Andreas, oder? Es ist eine Sendung, sage ich schon, eine Folge, in der eigentlich ziemlich viel Optimismus so ein bisschen sich zwischen deinen ganzen Fachbegriffen versteckt, Simone.
Ja, doch.
Ja? Diese Liebe zu Bakterien, die wird immer größer. Und die Abscheu davor, so viel von diesen kleinen Viecheln nur wie möglich umzubringen durch diesen Desinfektionswahnsinn. Wie wahnsinnig der Wahnsinn ist, wird uns immer klarer, je öfter du mit uns sprichst. So, jetzt reden wir über das Thema Stuhltransplantation. Kennen wir schon. Wir wissen, dass Stuhl von dem anderen, also wenn das der richtige Stuhl ist, mit der richtigen Besiedelung, dass es eine gute Idee ist, den selbst aufzunehmen. Und jetzt sagst du, das hat jetzt auch möglicherweise im Bereich Krebs positive Aspekte.
Ja, also mittlerweile ist man da schon relativ weit. Also dass man quasi diese Checkpoint-Inhibitoren, also Anti-PD-1-Antikörper zum Beispiel, aktivieren ja das Immunsystem über diese Signale an den Zellen. Und die können dann blockiert werden. Das heißt, das wäre ja dann quasi Sinn der Sache, aber nur etwa circa, ich glaube, es sind 30% oder der Patienten sprechen auf die Therapie wirklich an. Der Rest hat ja auch eine primär resistente Tumor-Immun-Mikromilieu-Zusammensetzung sozusagen. Und es zeigt sich, dass das Darmmikrobiom da ein ganz wesentlicher, eine wesentliche Größe ist, die diese Response-Tätigkeit quasi durchführt. Also Patienten mit bestimmten Mikrobiomsignaturen, also zum Beispiel auch wieder Akkermansia ist da allen voran immer genannt, Fecalibacterium prausnitzii, dann natürlich überhaupt eine hohe Artenvielfalt, sprechen besser drauf an. Und der Mechanismus läuft wahrscheinlich über das Immunsystem. Das heißt, unser Mikrobiom trainiert ja permanent unser Immunsystem und moduliert systemisch auch die T-Zellantwort. Und ein Darmmikrobiom, das regulatorisch die T-Zell-Aktivität quasi dämpft und zytotoxische T-Zellen im weiteren Schritt dann fördert, potenziert ja auch diese Checkpoint-Inhibitor-Wirkung. Und deswegen weiß man auch, dass quasi die transplantierte Mikrobiota von bestimmten Personen dann in weiterer Folge auch hier einen positiven Einfluss haben kann. Also das Mikrobiom als Determinant, der wirklich über krebsimmuntherapeutische Wirksamkeit spricht oder diese auslöst.
So, gibt es Menschen, die haben ein so perfektes Mikrobiom, dass sie dann in Stuhl verpacken und dieser Stuhl ist halt ein Transporteur von einem goldenen Mikrobiom, das eigentlich jeder von uns gerne hätte. Gibt es sowas?
Ja, da gibt es diese Superdonor-Phänomene und da gibt es quasi so Ansprechraten von bis zu 90%. Und das ist dann schon sehr, sehr wesentlich. Also nicht jedes Mikrobiom quasi hat das Potenzial, therapeutisch nutzbar gemacht zu werden, aber quasi diese Superdonor-Mikrobiome sozusagen, das sind Spender dessen, also wo die Zusammensetzung so ideal ist, dass eben die Ansprechrate überproportional hoch ist. Unabhängig vom Empfängermikrobiom, das ist wesentlich.
Du weißt, dass ich ja immer auch ein bisschen zu pubertärem Humor neige. Das heißt, wir könnten jetzt durch eine flächendeckende Mikrobiomanalyse herausfinden, dass es Menschen gibt, die haben ein Supergaxi. Und dieses Supergaxi, das sammeln wir dann und das ist dann wie ein Rohstoff der Weltgesundheit. Und wenn wir das dann in alle Därme hineinbrächten, dann wäre das eine großartige Gesundheitsmaßnahme. Oder reime ich mir da jetzt in meinem pubertären Humor was zusammen?
Darf ich? Für den Moment, in dem wir es tun, wäre es eh super. Aber du erinnerst dich ja an die Stuhltransplantationen bei Übergewichtigen, die die Stühle von Normalgewichtigen empfangen haben. Du willst das ja auch pflegen. Es bringt ja nichts, die Fäkalien, die du da implantierst oder das Biom, das du da implementierst, einfach zu implementieren und danach dich weiter so ernähren wie vorher. Du müsstest ja dann auch noch quasi den Speiseplan mit übernehmen.
Ja,
dann wären wir da.
Ja, aber warte, genau. lass mich da gleich mal meine Position vertreten. Wir kennen das ja auch von der Inusferese. Da sagst du, die Inusferese öffnet ja ein Behandlungsfenster. Ja, dadurch, dass wir einmal gereinigt sind bei der Inusferese, können wir ja nachher dann einmal so auf einem weißen Blatt Papier unsere Zukunft wieder draufschreiben. Ist das ein ähnlicher Gedankengang, der bei dieser Stuhltransplantation von Superdonoren auch möglicherweise zu sagen, okay, mein lieber Freund, du bist übergewichtig, du hast ein schlechtes Mikrobiom, du ernährst dich falsch und so weiter. Jetzt kriegst du das Supergaxi und hast jetzt die nächsten 3 Wochen Zeit, mit diesem tollen Mikrobiom dein Leben neu zu beginnen.
Naja, das ist irgendwie aktuell, glaube ich, noch nicht wichtig genug. Aber wenn wir jetzt auf die Krebs- und Immuntherapie zurückdenken, was ich vorher erwähnt habe, dann ist es natürlich ganz entscheidend. Das heißt, dass ich da wirklich das Darmmikrobiom als wesentlichen Determinanten bedenke.
Und der Unterschied ist natürlich schon auch, dass bei der Blutreinigung hast du halt einfach ein fixes Zeitfenster, wo die Entzündungsfaktoren runtergefahren sind, wo die ganzen Dinge, die dir selbst Medikamente sonst abschießen können oder die Wirkung abschießen können, rausgenommen werden. Ich meine, das, worüber wir uns alle einig sind, ist, wenn die Intervention und die Ernährungsumstellung gemeinsam passieren, dann ist es ein sicherer Schritt in eine gesündere Zukunft.
Absolut.
Und für die jetzt keine Lust haben, den Trichter zu schlucken, würde ich halt einfach mal mit der Intervention über die Nahrung anfangen.
Gut, aber die Intervention über die Nahrung würde deutlich verstärkt werden in ihrer Wirkung durch diese Stuhltransplantation.
Ja, du brauchst halt einfach, und das müsste man aufbauen, da kann ich dir gar nicht sagen, wie weit man da ist, das müsste ich echt mal recherchieren, dass wir so charakterisierte Spenderbanken bräuchten mit validierten Mikrobiomprofilen für spezifische Indikationen.
Ja, so wie es Blutspende gibt. Also ich meine, Menschen
halt spezifische Indikationen.
Ja.
Weil beim Blut ist es halt, ja, da hast du halt einfach quasi das Blut, aber in unterschiedlicher, also Blutgruppe. Mhm. Aber da ist es halt auf die Indikation dann abgestimmt, oder? Also dass ich halt dann einfach sage, ja, das ist quasi die Immuntherapie vor oder für eine Krebstherapie ist da entscheidend oder eben Übergewicht und so weiter.
Krebs ist natürlich immer so ein Wahnsinnswort, das nehmen wir nie in den Mund, wenn nicht eine Person im Raum ist, die kompetent darüber sprechen kann. Angenommen, du hättest jetzt einen Krebsfall in der Familie, würdest du da die aktuelle Mikrobiomforschung vielleicht schon irgendwie hineinbringen? Andere Frage, ist das, was wir jetzt derzeit wissen über Stuhltransplantation und Krebs, eher was Prophylaktisches und Präventives oder auch schon etwas Therapeutisches? Können wir das also auch einsetzen, wenn jemand schon an Krebs erkrankt ist?
Ja, also da gibt es mittlerweile auch in Deutschland und in der Schweiz klinische Studien, die transplantieren Mikrobiota von Immuntherapie-Respondern auf Non-Responder, um eben dieses Ansprechverhalten zu übertragen. Und da gibt es auch erste Fallberichte. Zu kleinen Studien, die äußerst vielversprechend sind. Das heißt, das Mikrobiom hier auch in der Krebsimmuntherapie, das wird für die Onkologie in Zukunft ein super dynamisches Feld. Und ich denke, das ist absehbar, nachdem wir hier dann auch schon in der Anwendung sind. Also wenn eine klinische Studie läuft, dann weiß man immer, da sind wir schon ziemlich weit.
Punkt 9. Wir wissen mehr denn je über den Zusammenhang von Mikrobiom mit Genetik und Epigenetik. Das ist, glaube ich, ein Thema, das dich zuletzt besonders beschäftigt hat. Ja, erzähl ein bisschen über die Veränderbarkeit des Mikrobioms durch Genetik und Epigenetik.
Naja, ich fand es immer spannend. Das war so ein Ansatzpunkt. Ihr wisst ja, ich beschäftige mich sehr viel mit Mikrobiomanalysen, arbeite ja auch für ein Labor in der Erstellung von Mikrobiompanels. Und ich fand es immer spannend, dass wir eigentlich in den letzten Jahren ganz viel über Mikrobiomanalysen, DNA-Sequenzierung von Bakterien gesprochen haben. Also das heißt, wir sequenzieren unser Mikrobiom, oder? Und dann versuchen wir das zu interpretieren und eben Rückschlüsse drauf rauszuziehen. Aber über unser eigenes, ja, darüber, ihr sprecht ja auch immer wieder davon, da gibt es ein paar sinnvolle Panels, die man auch nutzen kann. Aber warum kombinieren wir das nicht? Wo wir ja wissen, dass auch ganz viele Dinge wirklich so einen massiven Einfluss auf die überhaupt Möglichkeit der Besiedelung aufgrund unserer Genetik darstellt. Das heißt, das ist ein für mich total unterschätzter Aspekt der Mikrobiomforschung. Das heißt, das Mikrobiom ist nicht nur quasi Produkt dessen, was wir essen und was wir so tun die ganze Zeit. Es gibt wirklich so eine genetische Superarchitektur von jedem Einzelnen, dass das Fundament bestimmt, welche Bakterien überhaupt eine Nische in uns finden können. Und auf die Idee bin ich dann einfach quasi, oder das war dann so eine Idee, wo ich mich eingelesen habe und dann die letzten 1,5 Jahre wirklich viel dazu recherchiert habe und mich da reingefuchst, weil ich glaube, das wird die Zukunft sein.
Das heißt, wir haben nicht nur durch unsere Ernährung und durch möglicherweise Stuhltransplantation oder was auch sonst wir zu uns nehmen von außen, einen Einfluss auf unser Mikrobiom, sondern auch durch unsere eigene Genetik. Und genau. Das ist das, wo du jetzt dich total hinein vertieft hast. Das heißt, absolut, man könnte es aus unserer Genetik herauslesen, zu welchem Mikrobiom wir neigen, zu welchem Mikrobiom wir talentiert sind.
Genau.
Was also, dann in der...
Ja, bitte.
Du...
Ja, ein Beispiel, soll ich euch ein Beispiel nennen, was aus meiner Sicht einfach und total logisch ist, ist dieses FUT2, also Fucosyltransferase 2-Gen, kodiert im Prinzip ein Enzym, das Fucose-Zuckerstrukturen an die intestinale Darmschleimhautoberfläche anhängt, also am Darmepithel. Und diese Fucose-Strukturen sind nun mal für bestimmte Darmbakterien mehr oder weniger die Eintrittspforte oder die Andockstelle. Sonst haben sie keine Möglichkeit. Sie brauchen diese Struktur, um sich an die Darmwand zu verankern, dass sie überhaupt da bleiben können. Und jetzt wird es spannend. 20% der westlichen Bevölkerung sind Non-Sekretoren. Das heißt, sie tragen dieses Loss-of-Function-Mutation im FUT2-Gen und exprimieren einfach quasi diese Struktur nicht. Das heißt, die Konsequenz ist natürlich, dass bestimmte Mikroben, die das brauchen, zum Beispiel bestimmte Bifidobakterien, die können dann auch nicht andocken sozusagen. Und die sind dann zum Beispiel, wenn wir an die Bifidobakterien denken, eine wichtige Spezies ist zum Beispiel dieses Bifidobacterium longum, oder? Essentiell für unsere Immunreifung, Barrierefunktion und, jetzt sind wir wieder, bei der kurzkettigen Fettsäureproduktion, Butyratproduktion und bei Non-Sekretoren signifikant reduziert oder fehlt völlig. Und diese Bifidobakterien brauchen aber die Fucose-Struktur, damit sie da bleiben oder damit sie überhaupt vorhanden sein können.
Ich fasse wieder zusammen, so wie ich es verstanden habe, und du sagst mir wieder, ob es stimmt oder nicht. Dieses FUT2-Gen, ich spreche es lieber so aus, haben manche von uns haben das in einer prachtvollen Form und andere von uns, 20% der Westeuropäer, bei denen funktioniert dieses Gen nicht. Und bei denen, wo das Gen nicht funktioniert, die haben da einige unangenehme gesundheitliche Folgen. Wenn die jetzt wüssten, dass ihr FUT2-Gen nicht funktioniert, dann könnten die da bewusst Maßnahmen ergreifen, um die Funktion dieses Gens auf irgendeine andere Weise sicherzustellen und könnten damit einen ganz unmittelbaren Beitrag zu ihrer Gesundheit leisten.
Und abstrakt gesagt ist es natürlich auch so, dass wir damit auch nochmal verstärkt sehen, dass diese lustige Idee mit der genanalysierten Ernährung beziehungsweise die Geschichte mit den Darmbakterien dazwischen, dass die eben tatsächlich noch nicht zu Ende erzählt ist.
Genau. Na, ich glaube, wir müssen die zwei Welten einfach zusammenfügen, oder?
Ich glaube, das, was also du jetzt gerade sagst, Simone, ist, dass es tatsächlich, dass diese beiden Dinge einfach zusammengehören und dass sie nicht separat zu betrachten sind.
Ja.
Ja. Das ist es ja.
Und das ist einfach dieses Fragmentieren, das nicht funktioniert. Also dieses ist super. Wir müssen immer zuerst quasi Fragmente verstehen und dann ist es aber ganz wesentlich, dass wir alles zusammenfügen.
Ja, also dieses FUT2-Gen ist ja nur ein Beispiel. Es gibt eine Reihe von Genen, die da jetzt eine Rolle spielen in der Bildung unseres Mikrobioms. Aber alleine dieses FUT2-Gen, das hat welche Auswirkungen? Also nur um zu zeigen, ich meine, ist es jetzt so, vertrage ich da jetzt, ich weiß nicht, Kohlenhydrate weniger gut oder hat das weitreichendere Auswirkungen auf meine Gesundheit, wenn das Gen nicht so funktioniert, wie es sollte?
Ja, also die klinische Konsequenz, die ist schon relativ weitreichend, weil diese Non-Sekretoren haben einerseits zum Beispiel ein erhöhtes Risiko vom Morbus Crohn, das weiß man mittlerweile, Typ 1 Diabetes, Zöliakie, aber auch bestimmte Infektionskrankheiten. Und ja, ich denke, das ist dann schon ganz, ganz, ganz wesentlich und dingfest zu machen. Dann könnte man jetzt auch, aber das sprengt heute sicher den Rahmen, da müssen wir eine eigene Sendung drüber machen. B12, intrinsisch Faktor, hängt ganz stark mit diesen Mechanismen zusammen, die wir gerade besprochen haben. Also ich sage jetzt auch FUT2. Hast du da schon wieder deinen pubertären Charakter hineingebracht?
Aber jetzt bleiben wir bitte beim Ernsthaften, weil das ist tatsächlich spannender als meine Blödelei. Ich kann tatsächlich durch einen Gentest herausfinden, was da jetzt nicht passt und ich kann dann da unterstützen, um mein Mikrobiom in beste Laune zu versetzen.
Ja, absolut.
Und dann haben wir noch den Punkt Proteomik. Das Wort habe ich davor noch nie gehört. Proteomik ist aber quasi die Super-Epigenetik. Und du hast gesagt, da möchtest du uns was drüber erzählen.
Naja, das ist eigentlich, im Prinzip ist das Teil davon. Also wir sprechen ja immer über die Epigenetik, oder? Also quasi unseren Lebensstil, der dann quasi auch, weil Gene sind ja nur die Sequenz, epigenetische Modifizierung, also zum Beispiel DNA-Methylierung und so weiter, bestimmen ja, ob quasi das Gen eingeschalten wird, ob es aktiv ist oder eben nicht. Und das Mikrobiom produziert eben bestimmte Signalstoffe, die für die Genexpression zuständig sind. Also das Mikrobiom, jetzt sind wir wieder, bleiben wir beim Beispiel, kurzkettige Fettsäuren, beeinflusst zum Beispiel Histon-Deacylasen, also bestimmte Enzyme, die verändern unsere Genexpression. Und das ist quasi ein dynamisches Feedback-System, das ist nicht statisch. Und die Proteomik zeigt quasi genau das, dass zwei Menschen mit identischer DNA, theoretisch, können völlig unterschiedliche Proteinmuster haben, abhängig einerseits von ihrem Mikrobiom und das natürlich wieder abhängig von ihrem Lebensstil. Das heißt, diese bakteriellen Metabolite steuern im Endeffekt ja auch die Modifikation von bestimmten Proteinen, die dann für die quasi Ein- oder Ausschaltung von bestimmten Genen zuständig sind. Also das ist ja so ein Gesamtbild, das sich da zeigt.
Gut, verstanden. Andreas, nein, du natürlich auch.
Nein, ja, es ist, sag mal so, es ist tatsächlich diese Grundvorstellung, dass man quasi von der DNA über die RNA zum Protein beziehungsweise zur Ausprägung geht, die ist natürlich total abgefahren. Ich muss gestehen, ich habe es bis dato in der Anwendung noch nicht wirklich so gesehen, dass ich gesagt hätte, da gibt es jetzt schon das Produkt oder den Test. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon, wie könnte es anders sein, extrem spannend, weil nochmal, Simone, du hast ja eh gesagt, wenn wir sagen, okay, bis dato haben wir in der Genanalyse haben wir den Bauplan, aber im Proteom haben wir dann halt letzten Endes wirklich das, was jetzt gerade da ist. Das ist halt schon eine super spannende Geschichte, aber ich habe noch keinen Anbieter.
Gibt es da Testpanels schon dazu? Also kann man jetzt, wenn ich jetzt sage, das klingt jetzt spannend und interessant, ich will das jetzt gern heraustesten lassen bei mir, was macht man da?
Man muss es noch getrennt machen aktuell, aber wir arbeiten dran. Also wir sind ja da quasi in Österreich auch im Salzburger Raum ganz gut aufgestellt. Dann habe ich ja ein ganz gutes Labor an der Hand in Deutschland, mit dem ich sehr viel Mikrobiologie mache. Und ich denke, da gibt es dann in weiterer Folge sicher einen einfachen, weil das ist ja auch das, wenn die Leute mit ihren DNA-Analysen kommen und dann solche Bücher in der Hand haben, das ist eh super, gell? Aber ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen runterbrechen und dann in die therapeutische Übersetzung gehen.
Ja, das muss alltagstauglich werden. Also das, was wir wissen, kriegen ja die Leute noch nicht so wirklich in den Griff. Und das ist, glaube ich, der nächste große Schritt in diesem ganzen Bereich. Simone, was ist jetzt für dich, ich glaube, wir sind ein bisschen durch mit den Themen, die du uns erzählen wolltest. Jetzt, was ist für dich das spannendste und das zukunftsweisendste und das faszinierendste Feld in dem ganzen Bereich Mikrobiom und Wissenschaft?
Naja, für mich ist es einerseits natürlich wirklich diese Genetik und Mikrobiom Hand in Hand dann zu übersetzen, damit wir therapeutisch wirklich explizit damit arbeiten können. Ich glaube, das wird zu wichtig, weil das hat einfach auch sowohl bei den Gentests, finde ich, gefehlt, als auch bei den Mikrobiomanalysen. Bei Mikrobiomanalysen ist es immer so komplex geworden, dass die meisten Therapeuten oder Ärzte ausgestiegen sind und gesagt haben, dafür habe ich keine Zeit und das zahlt mir niemand. Das heißt, das wird wirklich dann, da wird es dann Handlungsempfehlungen geben aufgrund dessen. Und das wird dann notwendig sein. Und für mich natürlich in meiner Arbeit und auch in der Entwicklung, ich mache auch viel Produktentwicklung, hoffentlich in Zukunft noch ein bisschen mehr, dass wir wirklich diese alltagstauglichen Lösungen finden, nicht nur über Probiotika oder Postbiotika zu intervenieren, sondern zu sagen, das ist eigentlich da, so muss ich mich ernähren. Das sind die Dinge, die ich immer quasi bedenken muss, weil ich diese Prädisposition habe, weil mein Mikrobiom so und so reagiert und das dann quasi auch in einfache Produkte umwandeln oder einbauen kann, sagen wir mal so, also alltagstauglich.
Mhm. Das klingt super interessant und ich glaube, wir werden dich relativ bald wieder haben. Ich habe schon angedroht, dass die Intervalle immer kürzer werden.
Simone, ja, wenn die Zuhörer nicht irgendwann sagen, bitte keine Kuhmhofer mehr, weil das wird jetzt langweilig.
Da sagst du
schon, bitte nie wieder Breitfeld oder Wagner, bevor sie sagen, bitte weniger Kuhmhofer.
Genau. Andreas Breitfeld hat die Gruppe verlassen.
Nein, Andreas Breitfeld bleibt natürlich in der Gruppe.
Alles Gute, ihr Lieben.
So, aber warte. Und so, und jetzt möchte ich natürlich, jetzt stelle ich dir die schwierigste Frage, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Ja.
Wenn du jetzt nur einen Ratschlag hättest, egal was für ein Mikrobiom ich habe, egal wie meine Genetik ausschaut, ein Ratschlag, der jedem und jeder da draußen hilft, ein besseres Mikrobiom zu haben. Also ich meine, ich weiß, es ist natürlich, kauft euch das Simone Kumhofer Gedenkpulver. Das gibt's exklusiv beim Stefan Wagner.
Also das, was ich allen mitgebe und was ich selber jetzt auch wirklich im letzten Dreivierteljahr am eigenen Leib erfahren habe, Stress out. Also es ist, glaube ich, der größte Einflussfaktor ist unser Lebensstil im Moment aufgrund des hohen Stresses, der Belastung, dieser rasanten Entwicklung in allen Bereichen. Und da reagiert das Nervensystem massiv darauf und natürlich auch unser Mikrobiom. Ich glaube, in der ersten Folge habe ich es mal erzählt. Das heißt, auch unser Mikrobiom reagiert super schnell auf quasi diese hohe Stressantwort. Und das ist eigentlich das Beeinflussendste. Und da können wir über Biohacking, über Longevity über all die Maßnahmen eigentlich quasi die Basis adressieren. Weil ich denke mir immer, ich habe ja gar nicht so viel Stress. Ich fühle mich auch nicht so gestresst, aber mein Nervensystem ist so überreguliert. Mhm. Und sobald das in einer Dysbalance ist, wenn Sympathikus, Parasympathikus nicht mehr quasi Hand in Hand gehen, sondern einer die Führung übernimmt, wenn unser Vagus völlig verrückt spielt, dann wird natürlich auch unsere Verdauung, unser Mikrobiom und so weiter. Also da hängt eigentlich aus meiner aktuellen Lebenssituationssicht so mit, also einfach da hängt alles dran.
Ich kann dir versichern, liebe Simone, ich saß heute schon mit einem anderen ehemaligen Podcast-Gast der Biohacking-Praxis zusammen mit dem wahnsinnig lieben Karl Reiter vom Posthotel Achenkirch. Und wir haben irgendwelche neuen Sachen geplant und irgendwie habe ich dann ein bisschen von meiner privaten Situation auch erzählt und haben ein bisschen gelacht und gesagt, ja, ich arbeite gerade ein Buch in 5 Schritten zum Burnout und die ersten 3 habe ich schon wieder umgesetzt. Viel brauche ich jetzt auch nicht mehr, dass es wieder klappt. Ja. Also insofern, ich glaube, da geht es uns gerade allen ganz schön.
Aber ich finde, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, Simone, hören wir natürlich auch aus 2 Gründen besonders gerne. Das eine ist, wir haben zuletzt wirklich einen Stressschwerpunkt gehabt bei uns im Podcast. Wir haben, glaube ich, 4, 5, 6 Folgen rund um das Thema Stress gehabt und einmal sogar explizit nur das Thema Stress, weil das so eine irre Auswirkung hat. Und wir haben in unserer Masterclass auch eigentlich im ersten Modul das Thema Stress und das Thema auch weg von Optimierung, von Perfektionismus, mehr Entspannung rein, relaxter an das ganze Thema Biohacking auch herangehen. Und wir merken auch, wie die Arbeit mit den Leuten in der Masterclass in diese Richtung dann, wie schwierig es für die Leute manchmal ist, das anzunehmen, weil es ja klingt nach, na, jetzt soll ich weniger machen, jetzt soll ich was weglassen, na, ich will ja mehr machen. Das ist quasi dieser Ehrgeiz, den die Leute da haben und den ich auch total verstehe, dass der aber in ganz vielen Fällen auch dem Erfolg im Weg steht.
Ja, brutal. Also kann ich nur unterschreiben, wie gesagt. Deswegen, ich versuche das mittlerweile auch viel stärker auch in meine Arbeit mit einzubinden. Und ja, das ist für mich persönlich ein Thema geworden in den letzten Monaten. Und ich sehe es im Umfeld. Weniger ist echt mehr. Also zum Beispiel auch, ich mache mir im Moment super viele Gedanken über Bewegung. Gell? Ich bin ja so ein Duracell-Männchen. Und also auch Bewegung ist super und für die meisten ganz wichtig und gut, aber es kann auch zu viel werden, also Sport und sportliche Herausforderungen, denen man sich immer so stellt. Also da alle Punkte und vielleicht, ja, deswegen haben wir auch für heuer mal ein Mikrobiom-Resilienz-Retreat angedacht im Juni im Krallerhof, wo wir genau das adressieren. Also genau diese quasi entstressenden Faktoren im positiven Sinne für das Mikrobiom dann auch spürbar zu machen, weil Verdauung, auch Intoleranzen und Unverträglichkeiten eigentlich ein Ausdruck eines überregulierten Systems sind, nicht nur einer Dysbiose im Darm.
Super.
Hör endlich auf, Geld für Biohacking-Gadgets zu verbrennen, die nichts bringen. Ich, Andreas Breitfeld und Stefan Wagner haben über 150.000 Euro Lehrgeld bezahlt, damit du es nicht tun musst. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir das System hinter echter Energie und Longevity ohne unnötigen Schnickschnack. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Den Link dazu, Simone, gibst du mir danach, wenn du mir dann auch die Empfehlungen für deine 3 liebsten Zahnpasten gibst. Ich hab's nicht vergessen. Andreas, möchtest du noch etwas sagen?
Also, liebe Simone, es ist immer wieder ein Fest. Ich freue mich total. Lieber Stefan, was machen wir denn das nächste Mal, wenn wir uns sehen?
Wir reden über Blutfette am Dienstag. Wir reden über das Omega-3-Omega-6-Verhältnis. Wir reden über Cholesterin. Wir reden über HDL. Wir reden über LDL. Und wir reden über das Thema Statine, weil ja immer wieder Leute uns auch schreiben und fragen, wie mache ich denn das jetzt? Mein Arzt hat gesagt, ich soll das und das nehmen und so weiter und so weiter. Ja. Bist du einverstanden? Bist du bereit, am Dienstag darüber zu sprechen, Andreas?
Ich werde versuchen, mir bis dahin einen Propellerhut zu organisieren. Das klingt nach ganz schön viel Science. Ja. Ihr Lieben da draußen, gewogen bleiben, weiterhören, Newsletter abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. All die anderen Dinge, die wir so inzwischen anbieten, gerne auch mal zur Kenntnis nehmen und womöglich vielleicht sogar benutzen. In erster Linie die Masterclass. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders, weil da können wir noch intensiver mit euch arbeiten. Und ja, insofern beenden wir das Ganze mit einem herzlichen Danke an alle.
Simone, ist es dir gut gegangen bei uns? Warst du,
ja,
waren wir
voll.
Freundlich zu dir? Ja, aufmerksam.
Ja, ich hoffe, es war was dabei, was manche Leute interessiert.
Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Herzlichen Dank.
Tschüss.
Bis bald.
Dankeschön. Bis bald.
Baba.
Good Vibes. Quantenenergie und Frequenzen im Biohacking-Alltag. Eine Kooperation von Biohacking-Praxis und Quantum Upgrade. Heute geht es um den wissenschaftlichen Hintergrund zu Quantum Upgrade. Das ist eine Art App, mit der du Quantenenergie gezielt nutzen kannst. Vorgestellt von dem Quantum Upgrade-Gründer Philipp von Holzendorf-Fehling. Welche Studie zu Quantum Upgrade schauen wir uns denn heute an?
Heute geht es um die ATP-Produktionsstudien. Es waren drei an der Zahl von dem Dr. Robert Chief, Associate Professor an der Universität in Tulsa in den USA. Und diese Studie hat gezeigt, beziehungsweise alle drei Studien, dass die ATP-Produktion von menschlichen Zellen um 20-29% angestiegen ist. 20-29% Anstieg von ATP-Produktion ist enorm viel. Dave Asprey, der Vater des Biohacking, hat ein ganzes Buch über ATP-Produktion geschrieben und hat uns gesagt, dass man mit vielleicht 11 Methoden, die er gleichzeitig verwendet, könnte er vielleicht 25% hinbekommen an ATP-Produktionssteigerung. Und er fand die 20-29% Steigerung absolut enorm. Insbesondere auch deswegen, weil es ja komplett non-invasiv ist. Und es ist ganz wichtig zu sagen, dass diese Studien alle randomisiert und doppelblind waren mit Kontrollgruppe.
Wieso ist das relevant im Alltag?
Im Alltag ist die ATP-Produktion deswegen relevant, weil ich ohne sofort sterben würde innerhalb von Sekunden. So wichtig ist die ATP-Produktion. Sie ist dann besonders wichtig, wenn ich in irgendeiner Art und Weise in Aktion trete. Das heißt, wenn ich Sport treibe, wenn ich Schach spiele, wenn ich etwas lese, wenn ich etwas lernen möchte oder wenn ich mich unterhalte sogar, dann brauche ich speziell mehr ATP-Produktion, weil ich ja mehr Energie verwende für diese Tätigkeit.
Gibt's einen Fun Fact zu dieser Studie?
Ja, in der Tat. Also bei dieser Studie war es so, dass schon die erste Studie statistisch signifikant war und Dr. Robert Chief dann aber gesagt hatte, also das, ich sehe das hier, aber ich muss das noch einmal machen. Er hat das ein zweites Mal durchgeführt, kam das gleiche Ergebnis raus. Dann hat er gesagt, okay, ich mach's noch ein drittes Mal, wenn andere Wissenschaftler dann auf mich zukommen, dann werden die das nicht glauben, weil es so ein unglaublich tolles Ergebnis ist. Und er hat es einfach noch ein drittes Mal gemacht und dann kam wieder das gleiche Ergebnis raus. Und seitdem erzählt er seinen Studenten davon und bringt das regelmäßig in seinen Vorlesungen. Mit dem Code BIOHACKINGPRAXIS kannst du das Quantum Upgrade jetzt für 15 Tage kostenfrei testen. Und zwar geht das auf quantumupgrade.io.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.